gerade wenn wir so ein Riesenthema anfassen wie Fühlen, ist das natürlich endlos, wenn ich den Weg der Studien und Beweisbarkeiten gehe. Und gerade deswegen haben wir ja mit Geschichten gearbeitet, wo man sagen kann, das ist was anderes. Und da lerne ich vielleicht auch mir selbst einen anderen Zugang zu machen, indem ich mir meine eigene Geschichte überlege oder in Resonanz gehe mit der Geschichte, die wir erzählen, sodass man sich fragen kann, ja, was ist ja meine Beziehungsgeschichte eigentlich mit Angst, mit Überraschung, mit Neid oder Eifersucht? Wie habe ich das schon erlebt und wie unterschiedlich habe ich das in meinem Leben sinngebend schon konstruiert?
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäwitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, Susanne Maria Zaninelli und Christoph-Jan Kramer. Die drei haben als Autorentrio und mit viel Hilfe und Unterstützung von Buchbegleiterinnen aus unserer Community Haltung erweitern, das Buch geschrieben, Fühlen, mit Emotionen arbeiten. In der vierten Folge unserer Podcast-Serie zum Buch widmen sie sich dem vierten Kapitel und Herzstück des Buches, den Gefühlswelten. Das sind Gefühlsgeschichten, in denen der Zusammenhang zwischen unserer Haltung und unserem bewussten, reflektierten Fühlen anschaulich wird. Das Buch ist vorbestellbar und erscheint im März 2025 im Fahlen Verlag. Außerdem gibt es Anfang Juli 2025 in Berlin ein dreitägiges Seminar mit den drei Autoren zum Thema des Buches und dieser Podcast-Serie. Auch den Link hierzu findest du in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders wieder, Susanne Maria Zaninelli und Christoph-Jan Kramer hier zu haben. Meine beiden Co-Autorinnen von unserem Buch Fühlen mit Emotionen arbeiten. Hallo.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Das ist jetzt der vierte Podcast zu unserem neuen Buch und der geht natürlich auch über Kapitel 4. Was das Größte in diesem Buch ist, Gefühlswelten. Ich würde mal so sagen, das ist auch so ein bisschen das Herz des Buches oder vielleicht auch die Idee des Buches. Ich wurde ja mal gefragt, jetzt schreibst du ein Buch über Fühlen, gibt's da nicht schon genug? Und das ist ja ein Riesengebiet, wo man ja über jedes einzelne Gefühl wahrscheinlich schon 20, 30 Bücher findet. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen darüber reden, was denn genau das Besondere an diesem Buch ist und was der spezielle Ansatz oder auch die spezielle Perspektive dieses Buches ist. Christoph, du hast ja auch so ein bisschen die zündende Idee dabei gehabt, weil wir sind ja darauf gekommen, dass ich mal so beschrieben habe, wie entwickelt sich denn eigentlich unser Empfinden einer bestimmten Emotion in Abhängigkeit von unserer Haltung?
Ja, die Idee war eine klassische Co-Kreation. Man kann die jetzt eindimensional mir dann zuführen, aber da bin ich
ohne mich wärst du nicht
so großer Freund. Genau, alles Martin. Tatsächlich ist es sogar eigentlich, war es ja Remo, der als erster gesagt hat, lass uns doch mal Verletzlichkeit anschauen aus der Sicht der Sechshaltung. Und für mich war ziemlich schnell klar, dass das ein spannendes Projekt ist, aber Verletzlichkeit ohne Betrachtung der Gefühle oder gerade im Zusammenhang mit Betrachtung der Gefühle spannend ist. Und dann haben wir das sozusagen da ja rausgelöst und dann so ein bisschen Ping-Pong hin und her gespielt. Erstmal die Idee, wie empfinde ich meine Gefühlsausdrücke in verschiedenen Haltungen. Und dann kam halt die Idee dazu, wie würde denn das Gefühl das Ganze sehen, dass man so eine leichte Externalisierung hat, damit es einem auch leichter fällt, die Beobachterperspektive anzunehmen und sich selbst zu objektivieren. Und deswegen halt spricht das Gefühl. Und Robert Gerl hat dann noch die Idee gehabt oder hat sowieso gerne Bilder gepostet, die auch Gefühlszustände darstellen. Und dann war eigentlich die Idee geboren, ja, dann lass uns das doch verbinden und dem Ganzen auch ein Bild geben, das dieses Gefühl dann auch nochmal darstellt und die Situation, in der sich dann die jeweilige Protagonistin in dem Gefühl, in der Haltung auch bewegt.
Das, glaube ich, war so der Kniff, wo wir gemerkt haben, aha, ja, von der Seite haben wir ja noch gar nicht geguckt. Das heißt, die Perspektive des Gefühls einnehmen. Und so haben wir dann 22 Gefühle jetzt im Buch. Wir haben sogar noch mehr durchdekliniert. Also uns zu fragen, ich bin die Wut, ich bin die Trauer, ich bin die Angst. Wie sehe ich denn meine Beziehung zu dem jeweiligen Individuum? Und wie konstruiert das Individuum gemäß seiner Haltung Bedeutung, wenn es auf mich trifft? Und das war irgendwie so, wo du gemerkt hast, das ist ja mal was Frisches. Und darüber, glaube ich, gibt's auch noch kein Buch, wo 22 Gefühle sprechen und in Form von Geschichten erzählen, wie die Haltung eben eine andere Art von Gefühlszustand erzeugt, eine andere Gefühlswelt erzeugt.
Ja, und ich bin auch ganz begeistert von dieser Idee, die sich da so geformt hat. Was passiert eigentlich, wenn emotionale Energie reinkommt und ich dann sozusagen als Gefühl, ich sehe, wie ich konstruiert werde? Und überhaupt diese Perspektive des Gefühls so einzunehmen, durch diese Haltungen hindurch konstruiert zu werden? Und welche Gefühlsqualitäten da eigentlich auch daraus entstehen für die Person, die konstruiert. Und wir haben dann ja so schönerweise zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive des Gefühls, wie es konstruiert wird, und zugleich auch die Perspektive dieser Person, was die daraus macht, welche Gefühlsqualitäten sie durch die Haltungen hindurch auch daraus macht und wie sie daran reifen kann. Und dieses Spiel, sich wechselseitig so betrachten zu können, ist etwas, wo ich selbst auch fand, habe ich so noch nicht erlebt.
Und damit die Hörerinnen auch wissen, dass wir ein Beispiel geben, eine dieser Geschichten haben wir am Ende dieses Podcasts als Hörspiel mal eingespielt. Und da kann man das Ganze dann auch einmal akustisch nacherleben. Und es ist ja ein ungewöhnlicher Ansatz und ich hatte ein ganz schönes Erlebnis. Letzte Woche habe ich mit einem Forscher gesprochen, der die Geschichte der Gefühle beforscht am Max-Planck-Institut. Und das fand ich ein sehr spannendes Fach und habe ihm dann von unserem Projekt erzählt und so. Und dann fand ich interessant, wie halt ein Wissenschaftler auf diese Herangehensweise draufschaut. Weil für Wissenschaft ist ja so eine Art empirischer Ansatz, der, ich sag mal, ein bisschen in Erlebnisräume reinführt, wo es gar nicht mal um die Messbarkeit geht, sondern um Resonanzräume eher schwierig anzunehmen.
Ja, also Empirie setzt natürlich voraus, dass es eine unabhängig existierende Realität gibt. Und unser Ansatz kommt ja aus dem Konstruktivismus, vereint Systemtheorie, Entwicklungspsychologie und das Konstruktionsverständnis von Emotionen von Lisa Feldman-Barrett. Und das widerspricht sich an einer gewissen Stelle natürlich, weil der Konstruktivismus eher darauf fokussiert, wie die Ergebnisse entstehen, welche Einfluss Perspektiven und Kontexte haben und diese empirischen Daten zwar nutzt, aber sie nicht als absolute Wahrheit ansieht, sondern als Momentaufnahme in einem gewissen Wirklichkeitskontext. Und Erkenntnis ist zwar empirisch beobachtbar, aber zugleich konstruktivistisch abhängig von einem Beobachter. Und daraus ergibt sich für uns halt, dass es keine objektive Realität gibt, sondern nur systeminterne Beobachtungen, und die stellen wir halt als ganz subjektive Gefühlswelten auch zur Verfügung, eben aus der Sicht eines Gefühls jeweils beschrieben, die eine Einladung dann aussprechen, sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, wo das für mich stimmig ist und wo nicht. Und dazu nutzen wir ja das Modell der 6 Haltungen von einem Bestseller-Autor, Martin Permantier.
Ich sage ja auch immer, also ich bin ja auch nur Übersetzer von ganz, ganz vielen Forschern. Ja, Forschern aus der Entwicklungspsychologie, und manche sagen so, das ist aber nicht wissenschaftlich, du hast die Studien nicht belegt, da sind keine Fachangaben drin. Ist auch nicht mein Anspruch, sondern wir verweisen ja auch darauf, auch in der Community verweisen wir auf ganz viele Forschungsarbeiten. Und auch bei den Gefühlsgeschichten haben wir am Anfang verschiedenste Verweise auf die Philosophie, die Psychologie, die Soziologie und andere Wissenschaften, wo man dann weiter Spuren verfolgen kann. Weil ja gerade wenn wir so ein Riesenthema anfassen wie Fühlen, ist das natürlich endlos, wenn ich den Weg der Studien und Beweisbarkeiten gehe. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch, was ich auch manchmal zu hören kriege, ja, so wie du redest, versteht ja keiner mehr, ne? Dann sage ich, ja, okay, es kommt ja auch mal darauf an, auf welcher Ebene wir reden. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Konstruktivismus reden, ist das für den einen oder anderen vielleicht weniger zugänglich. Und gerade deswegen haben wir ja mit Geschichten gearbeitet, wo man sagen kann, ah, das ist was anderes. Und da lerne ich vielleicht auch mir selbst einen anderen Zugang zu machen, indem ich mir meine eigene Geschichte überlege oder in Resonanz gehe mit der Geschichte, die wir erzählen, sodass man sich fragen kann, ja, was ist ja meine Beziehungsgeschichte eigentlich mit Angst, mit Überraschung, mit Neid oder Eifersucht? Wie habe ich das schon erlebt und wie unterschiedlich habe ich das in meinem Leben sinngebend schon konstruiert?
Ja, und das Schöne für mich ist eigentlich an unserem Ansatz, dass er für mich ja auch gar kein Widerspruch zur Wissenschaft ist. Er entspringt tatsächlich aus einer anderen Haltung und es ist eine erweiterte Haltung. Und so gesehen können wir wunderbar auch alle wissenschaftlichen Ansätze integrieren. Und zugleich ist es ja im Konstruktivismus etwas, was das Feld ja sehr, sehr öffnet. Und da haben diese zwei Perspektiven Platz. Und wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Gefühle, die wir dann selbst so mittels bildreicher Sprache schon fast wieder erleben dürfen, indem wir sie lesen und uns wiederfinden in so vielen Aspekten, eröffnet noch einmal ganz andere Intelligenzsysteme auch in uns, während wir uns mit dem Thema beschäftigen. Es ist nicht nur ein kognitives, sondern auch ein hochemotionales und, das ist ja auch das, wo wir unseren Anspruch haben, dass wir immer mehr auch ins Fühlen und in die Gefühle kommen, weil wir sie versprachlichen können.
Ja, und diese Ergänzung von Perspektiven finde ich an dem Beispiel Klimawandel ja ganz schön. Ja, wo man sagen kann, 30.000 Wissenschaftler haben festgestellt, da könnte was dran sein. Ne? Und da gibt's Studien, Messungen und Nachvollziehbarkeiten und Objektivierbarkeiten. Und trotzdem sagen andere, nö, gibt's nicht. Weil sie aus einer Verstimmung heraus, aus einer Gestimmtheit, aus einer emotionalen Ladung heraus sagen, ihr Maß regelt uns da, ihr wollt uns da was verbieten, also sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht relevant. Das rationale Denken geht weg. Und insofern sagen wir ja auch, dass diese emotionale Energie angereichert werden muss mit wissenschaftlichem Denken, mit der Vernunft, aber eben auch mit einer erweiterten Haltung, um wirklich zu einem Fühlen zu kommen, was eben dieser Aufladung von emotionaler Energie das Rationale beiseite stellt, um dann zu sagen, so, wenn wir beides zusammentun und du mal reflektiert und bewusst mit diesen Verstimmungen umgehst, was könnte dann vielleicht ein anderer Möglichkeitsraum erscheinen, ja? Und das ist ja das Dilemma, was wir haben und auch eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, dass wir sehen können, wie Führung jetzt auch zunehmend mit Verstimmtheiten, irrationalen Verstimmtheiten agiert. Ja, und natürlich alle Wissenschaftler irgendwie so denken, oh mein Gott, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir haben doch schon die Vernunft hier einigermaßen in Bewegung gebracht und jetzt schmeißt ihr das über Bord. Und da braucht's eben eine zusätzliche Kraft, die emotionale Energie vielleicht anders führen kann, und das ist für uns das Fühlen.
Ja, und an dem Beispiel wird eigentlich auch deutlich, die Empirie ist da und sie ist auch unzweifelhaft an der Stelle. Aber der Umgang mit den Ergebnissen wird halt unterschiedlich konstruiert, auch aus seiner Gefühligkeit nicht mal heraus. Und zwar nicht nur auf der Seite der Klimaleugner, sondern auf der Seite derer, die Maßnahmen fordern, genauso. Und der Austausch darüber und die Erkenntnis, inwieweit man selber emotional getriggert ist, führt auch zu einem anderen Möglichkeitsraum. Einem Möglichkeitsraum, in dem es auch ein Verständnis darüber geben kann, dass gewisse Sachen einfach unzweifelhaft sind. Ja, also die Schwerkraft ist halt kein Bauchgefühl. Das ist nichts, was ich mit meinem Gefühl wegmachen kann. Und aber ein emotionales Beharren darauf, dass der andere das doch jetzt endlich anerkennen muss, bringt uns genauso wenig weiter wie ein Schwerkraft habe ich noch nie persönlich gesehen, glaube ich nicht. Es ist unzweifelhaft, was die Empirie an dieser Stelle sagt. Es ist aber sehr unterschiedlich, was Menschen damit machen. Und wenn wir in ein Verständnis wollen, brauchen wir einen Raum, in dem beides in seiner Bedürftigkeit gesehen wird und eben nicht in seiner Ausprägung jeweils toleriert wird. Es wäre falsch zu glauben, dass wir jetzt alle nur Händchen halten durch die Blumenwiesen laufen müssen. Nein, wir müssen auch ganz klare Grenzen setzen. Und Toleranz hat ja nach Karl Popper auch eine deutliche Grenze. Und die gilt es auch einzuhalten. Aber der Raum, in dem die Bedürfnisse des anderen auch sichtbar sein dürfen, in dem Verlässlichkeit auch möglich ist, das ist ja genau der Raum, in dem sich unsere Gefühlswelten befinden. Und sich dort selber zu erforschen, mit welchen Bedürfnissen ich in solche Diskussionen auch reingehe, ist halt ein wichtiger Schritt dahin, einen Möglichkeitsraum, einen Raum der Besprechbarkeit aufzumachen, in dem es dann auch ein Verständnis geben kann und vielleicht auch eine Synthese.
Ja, und das hast du so wunderschön gerade beschrieben, Christoph, eben diese erweiterten Räume. Und diese erweiterten Räume, die eben auch alles umfassen, wie Emotio, Ratio und Gefühl, das ist ja die Haltung und das ist das, was ja auch so die Hauptaussage unseres Buches ist, das zusammenzubringen, um wirklich in den Dialog zu kommen über Dinge, die sind, das ist einfach eine Tatsache, und über Dinge, wie wir gefühlsmäßig sie in Bewegung bringen können, um lebensdienlich miteinander auch nicht nur in den Dialog gehen zu können, sondern auch tatkräftig zu werden.
Es ist ja manchmal auch so ein Vorwurf, naja, wenn man mit dem Modell der Haltung arbeitet, dann fängt man an, das überall zu sehen. Das ist genauso eine Vorannahme, die eben deine Wahrnehmung dann beeinflusst. Und da sage ich, ja, natürlich, es ist ja auch gedacht, als eine Strukturierungshilfe von Erfahrung und Beobachtung. Aber es ist in sich ja nur eine Landkarte und keine Wahrheit. Ja, und dieses Helfen, so Qualitäten von Komplexität und von Emotionalität zu erkennen und damit auch versöhnlicher umgehen zu können. Also die ganze Aufgeregtheit, dass die anderen so sehen und der so und der so und der müsste eigentlich ganz anders sein oder überhaupt müssten alle ganz anders sein. Dann zu sagen, nee, ist aber nicht. Aber warum sind denn bestimmte Leute in bestimmten Verstimmungen und haben verkürzte dualistische Logiken oder Rechthaberlogen oder Basta-Logiken oder andere eben diese, das geht nicht, weil und so weiter? Das erklärt es wiederum. Das nimmt nicht den Schmerz, dass die Welt vielleicht entwicklungsfähiger ist, als wir es gerne hätten. Kann man ja so rumsehen, da ist mehr Potenzial. Und gleichzeitig ist es natürlich in sich selbst erstmal nur eine Landkarte und eine Strukturierungshilfe für eine entwicklungsorientierte Perspektive. Und da sagen wir eben, dass die emotionale Energie ja so unabdingbar ist fürs ins Handeln kommen. Und das ist ja eine Fähigkeit, die wir vielleicht verlieren in der Spaltung. Und sicherlich etwas, was uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird, um dann wieder zu kommen, ja, was macht uns denn als Menschen auch aus? Ja, eben, dass wir kooperieren können und dass wir uns in Einstimmung bringen können über ein besseres Fühlen.
Ja, du hast es wunderschön gesagt, Martin, es nimmt uns nicht den Schmerz, aber ich glaube, dass diese Sichtweise uns das Wohlwollen schenkt, das Wechselseitige, und damit auch einen anderen Umgang.
Und tatsächlich gibt's ja den Spruch, wenn die Landkarte nicht zur Landschaft passt, hat die Landschaft recht. Und dementsprechend, wenn wir eine Landkarte anbieten, ist das ja eine Einladung zu schauen, ne? Findest du diesen Fluss wieder? Erkennst du das in der Landschaft? Und wenn jemand das Modell der Sechshaltung an der Stelle dann für sich unpassend findet und in einer anderen Landschaft sich vermutet, dann ist das vielleicht für ihn auch so. Unsere Einladung ist ja mehr im Wittgensteinschen Sinne. Wir legen dir jetzt hier mal was hin. Das kannst du dir anschauen. Es ist eine Einladung und du kannst Sachen wiedererkennen, vielleicht auch bei einzelnen Gefühlen für dich sehr passend finden, bei anderen denken, oh, das ist bei mir aber ganz anders. Und genau so muss es ja sein, weil das ist individuell und eben individuell auch konstruiert. Und diese Einladung ist da und dort, wo sie unpassend ist, hat natürlich die Landschaft recht und nicht unser Modell. Und das ist ja ein Sinn von einem Modell, dass es eine Erklärungshilfe ist. Und man kann an gewissen Stellen dann auch Grenzen von Modellen erkennen und an anderen Stellen vielleicht auch erkennen, dass das nicht das Modell ist, mit dem man selber arbeiten kann.
Und zugleich ist es auch eine Einladung, wenn das Modell passen sollte, aber zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl, mit dem ich gerade durchgehe, sagt, es passt bei mir nicht so, das ist die Einladung, es für dich selbst zu eruieren, es für dich passend zu machen, genau damit zu arbeiten, dass es für dich stimmig ist. Und das ist ja das Arbeiten mit Emotionen, wie unser Buchtitel schon sagt.
War ja auch so ein schönes Erlebnis. Wir haben ja, weiß gar nicht, März, April oder so, einige der Gefühlsgeschichten, das waren noch frühe Stadien, bei LinkedIn unter anderem veröffentlicht. Ja. Und bis heute sind das die Beiträge mit den meisten Impressions, die ich je hatte, auch weil sich gezankt wurde. Ist ja immer so ein trauriges Zeichen. Ja. Aber da, wo Konflikt ist, da, wo Emotionalität ist, ja, da geht die Aufmerksamkeit hin. Und da kamen auch Einwände. Ja, Wut kann man gar nicht so sehen. Ja, das gibt's männliche Wut, gibt's weibliche Wut, gibt's deutsche Wut, gibt's koreanische Wut. Ne? Und du sagst, ja genau. Es geht nicht darum, da Wahrheiten zu berichten. Oder es gab auch viele Aufreger. Warum zeichnet der hier eine Frau? Warum hier ein Mann? Warum ist der Mann groß, nicht klein, nicht dick, nicht dünn? Ja, also dass so eine Gleichsetzung an dem Exemplarischen vollzogen wurde. Ne? Wir gesagt haben, naja, jetzt haben wir 22 von den Geschichten. Wenn 21 floppen, egal. Hauptsache du findest eine, wo du merkst, ach, das kenne ich. Da, so eine Entwicklung kenne ich auch bei mir. Früher war ich mal total dogmatisch bezogen auf, sagen wir mal, Eifersucht. Ja, geht überhaupt nicht und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, ja, so und so. Und dann hat sich das bei mir so bewegt. Heute denke ich da viel facettenreicher, multiperspektivischer drüber und sehe das auch noch mehr mit dem Kontext. Ja, dann sage ich, ja, okay. Dann hast du begriffen, wie du selbst ermächtigt bist, unterschiedlich mit emotionaler Energie umzugehen. Dass es eben nicht Stimulus-Response ist, also festgelegte Wege hat, sondern dass du eben durch dein Zutun dein Gefühl mitkonstruierst. Und das ist so der zentrale Gedanke. Also es geht nicht darum, genau so ist das, jetzt beschreiben wir dir mal, wie die Angst in dir zu sein hat. Ne? Geht gar nicht, weil natürlich jedes Wesen hat aufgrund seiner Biografie, seiner Traumata, eine andere Resonanzstruktur und auch eine andere Art von Resonanzintelligenz. Und wir sind dann ja auch bei der Idee der Grundgefühle oft vorbeigekommen, ja, weil die ja auch so präsent ist in unserem Denken über Gefühle.
Ja, das ist kulturell stark geprägter Begriff, Grundgefühle, Basisemotionen, manchmal auch eigentlich die Idee, dass sich Gefühlsausdruck wie eine Stempelung verhält, also etwas, was immer gleich aussieht und dementsprechend auch wiedererkennbar ist. Das ist natürlich ein gewisser Schematismus, der schon deutlich macht, dass es eine kulturelle Lernleistung ist. Eben alles, was schematisch ist, wird ja in irgendeiner Form beigebracht und dementsprechend halt auch von kulturellen Kontexten abhängig ist. Also nur weil ich auf einem Foto mit der Aufgabenstellung schau mal, wo jemand glücklich ist, gleiche Gesichter identifiziere, bedeutet das eben nicht, dass das ein Emotionsausdruck von jedem und jeder ist zum Thema Glück, sondern das ist sehr individuell ausgeprägt und hat halt auch viel damit zu tun, wie Daten, die das Gehirn verarbeitet, gewertet werden. Und so zeigt sich auch in Messungen, dass Ausprägungen der Gehirnaktivitäten bei Angst und anderen Gefühlen recht ähnlich sind. Und wir trotzdem nicht sagen würden, dass Angst und beispielsweise Freude oder Überraschung sich gleich anfühlen. Und das ist etwas Konstruiertes, Gelerntes, und dementsprechend sind Grundgefühle nichts, was empirisch einfach da ist, sondern etwas, was eben konstruiert wird, was erklärt, wie wir aus Daten Wissen werden lassen und dann halt eine Wahrgebung haben.
Ja, diesbezüglich gibt es ja auch im gesamten interkulturellen Kontext sehr, sehr, sehr viele Studien dazu, die letztendlich das alles schon belegen. Es ist interessant, dass man vielleicht erst auf die Idee hat kommen dürfen, dass es ja auch in der eigenen Kultur sozusagen bei uns selbst diese Unterschiede, und zwar auf der individuellen, auf der sozialen und wie auch immer Ebene, gibt. Das war dann schon nochmal auch so ein Schritt, da sich selbst sehr selbstkritisch anschauen zu können.
Ja, und der Begriff der Kultur an der Stelle ja auch häufig ja der eigene blinde Fleck ist. Das heißt, bei anderen sehe ich, die machen das jetzt anders, aber machen wir das denn gleich? Das ist ja schon auch wieder Teil der Konstruktion. Und es gibt ja sicherlich aktuell auch viele Anlässe zu sagen, so kulturell gleich sind wir dann vielleicht doch nicht. Also da scheint es ja sehr viele Milieukulturen dann zumindest zu geben. Und da müsste jeder erstmal schauen, was ist meine Kultur?
Es gibt ja auch hunderte von Subkulturen, und gerade auch in den heutigen Zeiten, in denen die Welt sich ja auch so verändert, so auch paradigmatisch verändert, von Wirtschaft bis Technologie und so weiter, merken wir ja auch, dass innerhalb von Kulturen immer weniger Menschen sagen, ich kann noch irgendwie etwas über meine eigene Kultur mit Bestimmtheit sagen, weil die Vielfalt in allen Kulturen einfach signifikant anwächst. Warum? Weil wir auch stark aus der konformistischen Haltung uns herausentwickeln und damit automatisch ganz unterschiedliche Perspektiven auch innerhalb einer Kultur natürlich vorhanden sind.
Ich fand's ja sehr lustig, wie wir, Susanne, wir beide zusammen mit meiner kleinen Tochter ins Hofbräuhaus gegangen sind in München. und sie war total befremdet, ja, von dem, was stimmt, deutsche Kultur nur sein soll. Die Blaskapelle, die Lederhosen, die Tresore für Bierkrüge und die Fleischwaren und all das Spektakel da, ne, wo natürlich dann alle möglichen Touristen saßen, aber auch ganz viele Stammgäste, so nach dem Motto, und das ist jetzt deutsche Kultur, ne? Und sie so, ja, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja, sie fast befremdet war von sich selbst, weil sie meinte, okay, und es soll deutsch sein, habe ich in mir so noch nie gefühlt.
Ja, und durch diese Möglichkeitsräume, die mit dem Modell und den Gefühlslandschaften ja entstehen, ist ja auch die Einladung, eben Gemeinsamkeiten über solche Grenzen hinweg zu finden, die ja ohnehin nur konstruiert sind, genauso wie Landesgrenzen konstruiert sind. Und da zu erkennen, welche Gemeinsamkeiten sind da, welche Art von Konstrukt läuft ab, ein größeres Verständnis auch für den anderen zu haben, unabhängig von all diesen Faktoren, die man zum Abgrenzen heranziehen kann. Das ist ja die Einladung, die da drin steckt.
Es ist ja auch so, wenn man so diese verschiedenen Haltungen sieht, wie gehe ich denn mit diesen Unterschieden um? Ja? Rationalistisch, funktional, ja, do's and don'ts. Ja, so macht man das, so macht man das nicht, so musst du hier in dieser Kultur funktionieren. Ja, vielleicht die eigenbestimmte, wie kann ich gewieft damit umgehen, um denen auf geschickte Weise mein Produkt unterzujubeln, weil die ja so und so funktionieren. Also das ist so ein bisschen dieses Machertum, ne, bis hin zu diesem Fächer, der aufgeht, wo es dann vielleicht in seiner Vielfalt gesehen wird.
Und interessanterweise hat sich tatsächlich so in den 70er Jahren auch die Wissenschaft, die ganz rational-funktionale, dagegen verwehrt, dass die Kulturwissenschaften in die Industrie gehen und ihr Wissen anbieten für sehr eigenbestimmt souveräne Menschen, die dann halt ihre Produkte verkaufen wollten und gesagt haben, die Kulturwissenschaft darf sich nicht prostituieren. Das war damals eine Begründung der Wissenschaft, warum man sich nicht öffnen wollte und dieses Wissen sozusagen, um es anzuwenden, damit auch kein Schaden entstehen kann. Mit diesem Argument wurde damals auch ein Forschungsprojekt von uns abgelehnt.
Ja, so sind ja dann auch lustige Erzählungen entstanden, emotionale Erzählungen entstanden. Ja, die Freiheit der Coca-Cola, ne? Wo du auch denkst, wo ist denn da der Sinn, Zusammenhang, welcher dick von, das Abenteuer mit Red Bull oder so, ne? Oder ich finde es auch interessant, diese Idee des Diamantringes als Liebesbeweis. Der Diamant, ursprünglich galt er gar nicht als ein wertvoller Stein, das waren dann eher Saphire und andere Sachen. Ja, aber er wurde dann eingeführt, so nach dem Zweiten Weltkrieg, als eben dieses treue Symbol, was du zu übergeben hast. Und nach wurden alle Kulturen damit infiziert und jetzt der asiatische Markt ja auch, dass das eben mal zu geschehen hat, wenn du wirklich liebst, dann gibst du auch den Diamantring. Ne?
Ja, Kommunikation schafft Wirklichkeit und Sprachraum ist halt auch abhängig davon. Und Begriffe wie Freiheit oder Erfolg sind eben keine absoluten Begriffe, sondern werden jeweils auch aus einer Konstruktion heraus verstanden. Und manchmal verstehen wir uns dann auch intersubjektiv nicht, eben weil der andere den Begriff ganz anders für sich definiert oder noch sehen kann. Und ich glaube, bei Freiheit hatten wir über die letzten Jahre eine große Diskussion darüber, wie monokausal der Begriff auch verstanden werden kann. Und dementsprechend kann man auch nicht einfach, das gilt auch für andere Begriffe, Inklusion ist auch so ein Begriff, wo man einfach sagen kann, ich laufe jetzt mit dem Begriff auf dem Plakat durch die Gegend und alle, die sich dann dahinter anschließen, sind meiner Meinung, sondern Sprache schafft halt auch eine Wirklichkeit und der Sprachraum wird auch in den jeweiligen Haltungen weiter und verändert sich.
Ja, das Verrückte ist ja, dass ja Sprache keine Wahrheit abbildet, wie du sagst, sondern immer nur so eine Wirklichkeitsverdoppelung ist. Denn in Wahrheit ist die Wirklichkeit ganz anders. Und das ist, glaube ich, etwas, dieser konstruktivistische Gedanke, das ist schon die Voraussetzung dafür, auch zu verstehen, um was es uns in dem Buch geht.
Es gibt ja im Konstruktivismus auch den Spruch, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und wir haben halt immer nur verschiedene Wahrgebungen der Welt und die letztendliche Wirklichkeit ist uns halt auch nicht zugänglich. Es gibt beobachtbare Phänomene, aber das kritische Denken ist halt notwendig, um mit diesen Phänomenen was anzufangen. Und daraus ergeben sich halt auch unterschiedliche Wahrgebungen in Sprache.
Ich fand es nochmal sehr interessant, das hört sich ja manchmal so ein bisschen kompliziert an. Man kann das ja auch über den Körper erfahren, also dieses Konstruktbewusstsein. Ich war jetzt neulich nochmal am Wochenende hier, Martin Wölfer, den ich ja sehr schätze, der auch mit Eurasis ja Aufstellungsarbeit in Berlin anbietet, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und bei dem war ich jetzt wieder zur Aufstellungsarbeit. Und da gehst du ja auch hin, ja, ich habe hier irgendwie einen Konflikt, eine emotionale Spannung. Und du visualisierst das im Außen in Form eines, ich sag mal, Konstrukt, der steht da, der steht da, der steht da. Dann nimmst du andere rein, andere Leute rein und merkst, oh nee, so fühlt sich's anders an. Ja, dann stellt sich noch anders um. Ach, so fühlt sich's auch nochmal an. Ja, und jetzt sag nochmal dies und wie ist das und wie ist jenes. Und dann merkst du, ach so, jetzt bin ich in Kohärenz mit diesem Bild, mit dieser Repräsentanz einer möglichen Fühlkonstruktion, ja. Weil wenn der dasteht, der, dann habe ich eine innere Ordnung, die für mich kohärent ist. Und das fand ich nochmal interessant. Also dieses Konstruktbewusstsein über körperliche Resonanzintelligenz ist das zugänglich. Also es ist gar nicht so eine verkopfte Sache. Und was es aber braucht für dieses Konstruktbewusstsein, also einmal diese Flexibilität, und da sehe ich eben auch so ein bisschen, was wir anbieten mit diesem Buch über Fühlen, zu sagen, dein Zutun ist eine Variabel und damit kannst du flexibler umgehen. Wie würde es dein Fühlen denn beeinflussen, wenn du deine Haltung erweiterst? Ja, okay, dann wäre ich vielleicht an der Stelle entspannt, aber da noch nicht. Und da wird's mich immer noch kitzeln. Und was du dafür brauchst, und das finde ich auch interessant, die Jane Lovinger, die ja die Ich-Entwicklung oder auch so den Kern für diese Art der Perspektive geschaffen hat, nennt es ja Konstruktbewusstsein. Und das hast du ja noch nicht mal im systemisch autonomen, sondern erst, wenn du dich wirklich von der Selbstidentifikation löst, also man sagt, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, aufgibst, also so neben dir stehen kannst, dir zugucken kannst, wie aus diesen Spannungsangeboten dein Gehirn Sätze macht. Und du merkst so, ah ja, das ist der Satz, die anderen sind schuld. Das ist der Satz, jetzt müsste mal einer kommen und hier für Ordnung sorgen. Das ist der Satz, ich mach das jetzt einfach und zieh's durch. Ne? Das ist der Satz, ha, wir haben noch nicht alle Stimmen gehört. Ne? Das sind ja so Angebote. Und in der Präsenz, was sie dann auch mit diesem schönen Begriff oder vielleicht war es auch Susan Cook-Reuter, der Selbstaktualisierung geprägt hat. Ja, was ist eigentlich Selbstaktualisierung? Ein Selbst, das sich aktualisieren kann, ein Selbst, das sich neu konstruieren kann, ein Selbst, das sagen kann, ach, wir gucken mal, was wir jetzt so draus machen. Und wir sind freier von der Musterhaftigkeit oder der Zwanghaftigkeit der früheren Haltung. Und da können wir beobachten, dass halt die früheren Haltungen stärker in Musterhaftigkeit sind, weil generell weniger Aufmerksamkeit da war, weniger Selbstgewahrsein da war. Und mit dem Selbstgewahrsein bezogen auf diese emotionale Energie in eine andere Art von Fühlen dann auch möglich ist.
Ja, wunderschön beschrieben, wie wir so aus diesen Automatismen frühere Haltungen uns wirklich lösen können.
Ja, und jetzt haben wir auch ein Beispiel für euch in Form eines kleinen Hörspiels. Hat natürlich der geniale Christoph wieder mit Hilfe von unseren künstlichen Helfern gemacht. Und vielleicht aber sagen wir vorher noch was zu den Bildern. Im Buch kommen ja auch Bilder vor, weil wie visualisierst du eigentlich ein Gefühl? Und wenn du jetzt dann sagst, ja, visualisier doch mal Neid in 6 Haltungen, dann stehst du da ja erstmal, wie mache ich denn das? Ne? Und da hatten wir ja auch eine ganz schöne Idee, der Impuls kam von dir auch, der Co-Kreative, ne? Da mal unsere künstlichen Helfer dazu zu nehmen. Christoph.
Ja, man kann das natürlich grundsätzlich selber malen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die immer offen steht. Aber im Rahmen meines Kunsttherapiestudiums habe ich mich immer viel mit Marcel Duchamp beschäftigt, der ja gesagt hat, im Grunde ist der künstlerische Akt abgeschlossen, wenn ich beschlossen habe, mit welchen Mitteln ich das jetzt umsetzen will. Und er hat dann die berühmten Ready-Mades ja auch gemacht, die ein Urinal beispielsweise auszustellen. Im Nachgang zeigte sich dann, dass das Urinal eben keins aus dem Baumarkt war, sondern auch eins, das bewusst anders geformt war, sodass es auch nicht funktionieren würde. Aber das hat die Kunstwelt auch erst danach erfahren. Also hat er sie sozusagen doppelt reingelegt, indem sie sich erst mit dem Produkt auseinandergesetzt haben und dann nachher damit auseinandersetzen mussten, dass er eben doch keine so einfachen Sachen gemacht hat. Und die Idee hier ist ja bei der KI recht ähnlich. Ich habe einen Prompt, eine Eingabe, die ich mache und über diese Eingabe versuche ich, etwas zu erzeugen. Und im Grunde ist der künstlerische Akt in dem Moment auch nach der Idee erstmal zu Ende. Und eben ähnlich wie bei Duchamp, ohne da ernsthaft zu vergleichen, müssen diese Sachen natürlich alle nachbearbeitet werden und man geht halt auch in Resonanz zu dem Bild, das entsteht. Und die Grundidee, die dahinter steht, ist aber, solche leicht monstermäßigen Gefühlsdarstellungen zu wählen, um eben eine gewisse Abstraktionslage auch zu erzeugen. Dass man eben nicht sagt, ach ja, das ist der kleine Martin mit 7 Jahren als Wut, sondern ein Monster, wo man sagen kann, okay, zu dem Zeitpunkt erschien mir das auch noch sehr, sehr fremd. Und gleichzeitig aus der Perspektive des als Monster Gesehenen, ja, okay, der Martin, der kann mich jetzt in dem Alter halt nur so sehen. Ich weiß aber, was ich bin. Und dementsprechend ist diese innere Zerrissenheit auch in den Zeichnungen mit drin.
Ich finde das auch klasse, weil, weiß gar nicht, ob ich schon im Podcast gesagt habe, dieser Klassiker in den Keller gehen für ein Kind. Wie monströs das aufgeladen ist. Für mich waren es die Skelette unter der Kellertreppe, die nach meinen Beinen, nach meinen Fußfesseln greifen wollten. Das war die innere Suggestion. Und wenn ich heute gucke und denke, oh Gottchen, Reihenhaus aus den 60er, du gehst halt in den Keller und holst was da raus. Oder? Und da passiert gar nichts. Und damals so als Kleinkind war das überwältigend. Und das haben ganz viele, diese monströse Wahrnehmung, von dem noch nicht erkennbaren Versprachlichen, ja, dass ich irgendwie so ein bisschen unwohl habe, da in der Dunkelheit, ein bisschen kühler und so weiter da reingehe. Und das fand ich deswegen sehr anschaulich auch, weil ich es durchaus so erlebt habe und so übertragen kann auf meine Erfahrung, die ich zum Beispiel mal mit Kellerangst gemacht habe.
Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen, dass dieses Monströse in den früheren Haltungen, schon fast egal welcher Gefühle, wenn es jetzt unangenehme sind, die ich völlig nachempfinden kann. Man ist ja auch noch so klein, unter Anführungszeichen, auch die Seele und das ganze Erleben und Erfahren. Ich kann mich schon erinnern, mich auch so überwältigt gefühlt zu haben davon. Und so gesehen ist es für mich eine ja schon sehr nachvollziehbare, fast realistische Nachbildung gewesen, in aller individuellen Ausprägung, aber vom Grundprinzip her etwas, was ich in dieser Wuchtigkeit und Mächtigkeit absolut nehmen und nachvollziehen kann.
Ja, eigentlich soll die sich auch immer fremd anfühlen, weil ja die Gefühle nie von uns vollständig erfasst werden. Und das ändert sich eigentlich ja auch nicht in den Haltungen. Also selbst in den systemisch autonomen Haltungen soll es ein Stück weit noch eine Fremdheit da drin geben, weil wir höchstens erkennen, dass wir es eben nicht vollständig erkennen. Und es bleibt halt dann fremd, aber nicht mehr so monströs. Und alles, was uns unbekannt ist, erscheint vielleicht erstmal auch monströs auf uns, weil wir es eben nicht einordnen können. Und dementsprechend verändert sich da auch die Monstrosität etwas, aber die Fremdheit bleibt. Und das ist halt auch Teil der Erkenntniseinladung, die da drin steckt.
Ja, so sind das Angebote, Fühlangebote. Ja, wie kenne ich denn eigentlich das in mir? Die eben visuell funktionieren über die Illustration, aber auch über die anregenden Texte. Und da habe ich auch gehört, manche sagen, ja, das genau so ist das bei mir. Genau die Sprüche kenne ich in mir. Und andere sagen, nee, mit Philautia konnte ich nichts anfangen. Haben wir auch gehört. Und ja klar, der muss ja auch so sein, dass es nicht immer funktioniert. Und ich kann mir überlegen, welche Räume betrete ich denn eigentlich, wenn ich Emotionen erfahre und wie wandle ich die zu Gefühlen um? Ne? Und sich da eben als Konstrukteurin zu erkennen, kann eben auch zu einem Freiheitsgefühl führen, weil ich sag mal, so ein Buch schreibt man ja auch ein bisschen für sich selbst. Hast du das erstmal geschrieben, stehst ja in der Pflicht, das zu tun, was da drin steht, ne? Innerlich. Ne? Also hat sich meine Wahrnehmung natürlich auch total verändert. Wenn ich natürlich jetzt auch auf Rolle bin und merke, oh, da kommt der Gevatter Wut oder Neid oder Überforderung, ja, dann gucke ich natürlich auch, ja, und wie redet's? Und das heißt ja nicht immer jetzt zu performen und immer im Konstruktbewusstsein nicht identifiziert, die Emotion kommt, die Emotion geht, ne? Sondern eher zu gucken, ach so, im Moment mache ich das so. In diesem Kontext gelingt mir das so, aber im anderen gelingt es mir anders. Ja, und damit bin ich selbst meine eigene Lehrerin. Und es geht nicht darum, von außen jemanden zu haben, der mich beschult, der mir Wahrheit sagt, der mir irgendwas sagt, sondern Wege zu finden, mit der eigenen Resonanzintelligenz in Kontakt zu kommen, da genügend Bewusstsein und Aufmerksamkeit drauf zu richten, dass ich sozusagen selber mich schulen oder sagen wir mal entwickeln, entfalten kann, weil ich mit dieser Landkarte eine Differenzierungsmöglichkeiten habe für eigene emotionale Referenzerlebnisse.
Ja, und so deswegen ist es ja so wunderbar, wie du schon sagtest, viele Menschen sagen, seit ich das Modell kenne, kann ich mir die Welt gar nicht mehr anschauen, ohne nicht irgendwelche Haltungen zu erkennen im Außen, selbstverständlich auch im Innen. Und wir beobachten uns ja dadurch und nicht nur rational, sondern eben auch so emotional und gefühlsmäßig. Und das ist schon eine Qualität, die ich auch äußerst schätze, mir selbst dabei immer wieder zuzuschauen, hineinzuspüren, hineinzuemotieren und hineinzufühlen in das, was läuft gerade ab. Und was ich auch schon sehr genieße, ist, wenn es mir dann immer wieder gelingt, in diesem ja schon auch fast heftigen, teilweise Strudel, der da entstehen kann, in dieser Gleichzeitigkeit, wie ich merke, je weiter ich mich dann in die erweiterte Haltung begeben kann, wie ich mich entspannen kann, wie ich mir besser zuschauen kann, wie ich es besser annehmen kann, es ist, wie es ist, und dadurch es sich auch beruhigen kann. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Qualität, die ich äußerst schätze an dieser Art der Betrachtung des eigenen Innenlebens, die eigenen Emotionen und Gefühle so durchdeklinieren zu können.
So, und jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt, jetzt kommt das Hörspiel, wo wir eine dieser Geschichten vorstellen. Beim nächsten Podcast reden wir dann noch über das Lieben, weil wir gemerkt haben, ja, das ist ja nochmal eine ganz spezielle Art des In-Verbindung-Gehens und deswegen hat es auch ein eigenes Kapitel bekommen. Und da wird es dann noch poetischer und noch ein wenig fühliger. Und jetzt geht's aber erstmal zu unserem Hörspiel. Danke Christoph, danke Susanne.
Danke Martin.
Danke Martin. Getrieben. Ich bin die Wut, wild und fordernd, ein Feuer, das keine Ruhe kennt. Lange wartete ich in Lyssa, gedämpft, eingesperrt, ein Opfer ihrer Umstände. Doch heute hat sie mich entfesselt. Heute erhebt sie sich, nicht länger klein, nicht länger stumm.
Du Arsch! Immer mache ich alles und du tust so, als wär's nichts.
Ist das jetzt dein Ernst?
Ja, mein Ernst. Ich rackere mich hier ab und du ignorierst es. Nicht mehr. Hörst du? Nicht mehr.
Ich bin die Flamme, die Mauern durchbricht. Die Kraft, die sie antreibt. Lyssa sieht sich nicht länger als Opfer. Sie nimmt sich Raum. Erhebt sich. Doch ich bin ein ungezähmtes Feuer. Die Wut ist da. Ungestüm und wild. Doch sie trägt auch eine Botschaft. Wo Mauern stehen, zeigt sie Wege, sie einzureißen. Was bleibt, ist die Frage. Wird Lyssa die Flamme zähmen oder von ihr verschlungen werden? Gepresst. Ich bin die Wut, die aufsteigt, wenn Harmonie zerbricht, wenn die Erwartungen einer Gemeinschaft zu einer unsichtbaren Kette werden. Heute flüstere ich Lyssa zu. Ich treibe sie an, mich zu spüren, mich nicht zu verdrängen.
Wir schämen uns für dich.
Hör sie. Fühl die Kälte in diesen Worten. Sie erwarten, dass du schweigst, dass du dich beugst. Doch ich bin hier. Ich bin deine Stimme. Ich bin dein Aufbegehren.
Aber...
Vielleicht solltest du dir überlegen, wie dein Verhalten auf uns alle wirkt.
Du hast es gespürt, die Wucht ihrer Missbilligung, den Liebesentzug. Siehst du, wie sie dich zwingen wollen, dich selbst zu verdrängen? Doch ich bin hier. Ich bleibe. Ich warte. Ich verhalle. Für jetzt. Verborgen in Lyssas Innerem. Doch ich bin da. Ein Echo. Ein brodelnder Kern. Irgendwann wird sie mich wieder hören. Vielleicht, wenn sie den Mut findet, sich ihrer eigenen Wahrheit zu stellen. Gezielt.
Das ist völlig unlogisch und total inakzeptabel.
Ich bin die Wut, doch nicht ungestüm. Bei Lyssa bin ich präzise. Gezielt. Ich steige auf, wenn die Welt ihrer Logik widerspricht, wenn Chaos die klaren Linien verwischt. Ihre Worte sind mein Echo, nicht laut, nicht roh,
sondern scharf wie ein Skalpell.
Was genau passt dir denn nicht, Lissa?
Ich analysiere sie. Sie spricht, ohne sich ihrer Emotionen bewusst zu sein. Ihre Unruhe brodelt, als Effizienz und Logik auf der Strecke bleiben. Ich mache sie zur Kritikerin. Sie ist erbarmungslos gegen andere und sich selbst.
Das ist doch glasklar. Diese Entscheidung widerspricht komplett unserer Aufgabenstellung. Es fehlen Daten und der ganze Prozess ist ineffizient.
Ich bin keine bloße Frustration. Ich werde für Lissa ein Weckruf. Meine Präsenz drängt sie, tiefer zu graben, die Wurzeln des Problems zu finden. Während sie spricht, ohne es zu merken, beginne ich, ihre Energie umzulenken. Von Vorwürfen hin zur Suche nach Lösungen.
Wir müssen das anders aufsetzen. Ich schlage vor, wir analysieren die Daten nochmal und entwickeln dann einen effizienteren Prozessablauf, der besser dokumentiert werden muss.
Ich bin immer da. Ein Teil von ihr, ein Katalysator, kein Chaos. Langsam beginnt Lissa zu verstehen, dass ich mehr bin. Ich bin die Kraft, die sie antreibt, alles zu hinterfragen, sich ständig zu verbessern, Expertise zu sammeln. Gelenkt.
So ist nun mal der Plan, Lissa. Wir erwarten, dass du ihn auch umsetzt.
Ich bin die Wut. Nicht mehr der Sturm, sondern der Navigator. Ich spüre, wie Lissa hadert, wie sie sich gegen die starren Vorgaben sträubt. Ihre Freiheit, ihr höchstes Gut, fühlt sich bedroht. Doch diesmal ziehe ich sie nicht in den Abgrund. Ich flüstere.
Dann mache ich das eben anders.
Ich bin nicht mehr nur ein Aufschrei, sondern ein Kompass. Ich zeige ihr, dass die Grenzen, die andere setzen, keine Fesseln sein müssen, sondern Herausforderungen. Lissa beginnt zu erkennen, dass ich sie antreibe, ihren eigenen Weg zu finden. Nicht im Trotz, sondern mit Klarheit.
Anders? Und wie genau stellst du dir das vor?
Indem ich unsere Ziele erreiche, aber auf meine Weise. Es gibt einen besseren Ansatz und ich werde ihn euch zeigen.
Okay.
Sie hat es verstanden. Ich bin nicht mehr der Gegner, sondern die Ermutigung. Ich ziehe mich zurück, wissend, dass sie mich nicht länger fürchtet, sondern nutzt. Ihre Visionen sind jetzt klar. Ihre Entschlossenheit unerschütterlich. Gefühlt.
Können wir uns auf die schnelle Lösung einigen? Wir verlieren sonst Zeit.
Ich glaube, wir sollten über die tieferen Gründe sprechen.
Ich bin die Wut, doch heute bin ich kein Sturm. Ich bin ein sanftes, leises Brennen in Lissa. Sie spürt mich nicht als Unruhe, sondern als Drängen nach Tiefe.
Wir übersehen sonst, warum wir in diese Lage gekommen sind. Was treibt uns an? Welche Annahmen machen wir? Ich möchte das verstehen, bevor wir entscheiden.
Meinst du, das ist wirklich nötig? Wir könnten doch einfach...
Ja, es ist nötig. Wenn wir uns nicht mit den Hintergründen auseinandersetzen, bleiben die gleichen Probleme bestehen. Lasst uns einen Moment innehalten und tiefer gehen.
Ich bin kein Schrei mehr, sondern ein Spiegel. Lissa nutzt mich, nicht um zu kämpfen, sondern um zu verstehen. Sie sieht die Spannungen, die im Raum sind, und lädt die anderen ein, sie auch zu betrachten, nicht zu verdrängen.
Warum wollen wir so handeln? Gibt es andere Perspektiven, die wir aktuell nicht berücksichtigt haben? Vielleicht können wir gemeinsam einen neuen Weg finden.
Ich bin bei Lissa, aber nicht mehr laut und fordernd, sondern als Energie, die sie antreibt, Gespräche zu vertiefen, Differenzen nicht zu scheuen und Besprechbarkeiten herzustellen. Sie hat mich akzeptiert und ich begleite sie, als Teil ihrer Suche nach echtem Verständnis. Aufdeckend. Ich bin die Wut, doch nicht mehr ungestüm. Heute bin ich Werkzeug, Spiegel und Begleiter. Lyssa spürt mich, doch sie weiß, dass ich mehr bin als bloßer Zorn.
Also gut, Wut, was willst du jetzt von mir?
Ach, Lyssa, ich bin doch nur hier, um zu helfen. Du hast doch gesehen, wie festgefahren das hier ist. Du spürst die Unstimmigkeiten, die Spannungen.
Oh klar, und du bist natürlich die Expertin für zwischenmenschliche Harmonie? Okay, was soll ich tun? Du willst doch nicht, dass ich einfach aufbrause.
Nein, du bist bereit für mehr. Nutze mich. Ich zeige dir, wo die Probleme sind, wo die Dinge nicht zusammenpassen. Du kannst mich lenken.
Aus einer erweiterten Perspektive erkenne ich, dass unsere Prozesse ineffizient sind. Nicht wegen einzelner Entscheidungen, sondern wegen ihrer Verflechtungen.
Gut so. Zeig ihnen die Verbindungen, die sie übersehen. Mach sie sichtbar und nutze mich als deine Superkraft.
Wir müssen weg von der Schuldzuweisung. Es geht nicht darum, wer etwas falsch gemacht hat, sondern darum, die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Abhängigkeiten besser zu verstehen.
Und wie sollen wir das umsetzen?
Ich glaube, wir brauchen Metakriterien. Prinzipien, die uns helfen, unterschiedliche Perspektiven nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sie zusammenzuführen. Und jetzt? Was kommt als nächstes?
Jetzt arbeite weiter. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du hast verstanden, dass ich kein Feind bin, sondern ein Werkzeug, das du nutzen kannst. Du machst es gut.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.